Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 454.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ich habe immer gearbeitet. Ein Leben lang arbeiten, zwei Kinder, die in Lohn und Brot sind, die auch in die Sozialversicherung einzahlen. Ehrenamt, mich für Leute gekümmert, die eigentlich, ja. Und jetzt? Ja, so 130 Euro bleiben über. Da ist also Haushaltsgeld schon abgerechnet. Es war ein kleiner Zirkus hier in Bremen. Und dann dachte ich, ich habe eine Enkelin von 4 Jahren, auch die war noch nie im Zirkus. Mit der gehst du mal in den Zirkus. Ich gehe hin und frage nach den Eintrittskarten. So ein kleiner Mini-Zirkus. 32 Euro. So, aber nur meine Karte. Es war klar, ich kann mit ihr nicht in den Zirkus gehen. Die war bis heute noch nie in einem Zirkus. Nur ist sie erst 4, vielleicht hat sie ja noch die Chance. Aber ich kann nicht mit ihr nach Bremerhaven in den Kleintierzoo. Eintrittspreise, Fahrpreis, das ist alles zu viel.
Jahrzehntelang war Evelyn Meyer-Globig davon ausgegangen, dass sie im Alter finanziell gut zurechtkommen wird.
Also ich habe die ersten 10 Jahre meines Lebens als Großhandelskauffrau gearbeitet und habe dann umgeschult und bin Krankenschwester geworden. Und die letzten 14 Jahre, kurz vor der Rente, war ich dann im OP, im Augen-OP. Immer Vollzeit, immer.
12 Jahre hat Evelyn Meyer-Globig eine Pause vom Job gemacht, als Mitte der 80er, im Abstand von 2 Jahren, ihr Sohn und ihre Tochter zur Welt kamen. Kitas mit langen Öffnungszeiten und Teilzeitstellen, so etwas war zu der Zeit noch nicht üblich. Damals war sie noch verheiratet, ihr Mann verdiente genug für alle 4. Die Familie lebte in einem Haus mit Garten. Finanzielle Sorgen kannte sie nicht.
Also wir sind in Urlaub gefahren, nicht jedes Jahr, aber in Abständen mal oder nach Berlin. Ich bin ja Berlinerin, habe da noch Freunde, also das ging alles.
Während früher der Staat dafür sorgte, dass Menschen, die ein Leben lang gearbeitet hatten, auch als Rentner finanziell versorgt waren, sinkt das Niveau der staatlichen Rente seit Ende der 90er Jahre. Ein Grund dafür ist, dass immer weniger Berufstätige für immer mehr Rentner zahlen müssen. Als Ausgleich wurde deshalb Anfang der 2000er die private Vorsorge eingeführt. Fortan lastete mehr Verantwortung auf den Bürgern selbst. 4% ihres Bruttolohns sollten sie in eine private Altersvorsorge einzahlen.
Für uns wäre das nicht das Ideale gewesen, wenn man wirklich Geld hatte, weil man arbeitet, aber da hat man es eh braucht. Da ist die Familie und da braucht man es, das ist die Ausbildung der Kinder und was man halt so braucht beim Haus und wieder richten und das eine hin und das andere hin.
Monika Frehner sitzt am Esstisch ihres großen Wohnzimmers in Gleisdorf, einer 10.000 Einwohnerstadt nordöstlich von Graz. Vom Wohnzimmer hat man einen guten Blick in den weitläufigen Garten. Das Zimmer liegt im ersten Stock des Hauses, das für Frehner und ihren Mann inzwischen eigentlich zu groß ist. Das gesamte Erdgeschoss nutzen sie fast nur noch, wenn Übernachtungsgäste zu Besuch sind. Frehner ist seit 14 Jahren in Pension, wie man in Österreich sagt. Das Renteneintrittsalter der Frauen lag damals in Österreich noch bei 55 Jahren. Monika Frehner war 56, als sie in Rente ging.
Ich bin BKA vom Beruf, also pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin, habe 40 Jahre gearbeitet, also insgesamt 42 Jahre Versicherung.
Privat vorzusorgen, wie es in Deutschland heute vorausgesetzt wird, das hätte sich die heute 70-Jährige während ihres Berufslebens nicht vorstellen können. Zu hoch waren die laufenden Kosten für das Haus, das sie und ihr Mann von den Schwiegereltern geerbt und schrittweise erweitert hatten. Die Frehners haben einen Sohn und eine Tochter, die damals noch zur Schule gingen und später studierten. Und der Skiurlaub mit der ganzen Familie sollte schließlich auch noch drin sein.
Ich habe in der Apotheke gearbeitet, also mit allem drum und dran, was man so machen kann, in Bedienung, in Beratung, im Einkauf, im Verkauf, Rezeptabrechnung.
Bis zur Geburt ihrer Kinder hat Monika Frehner Vollzeit gearbeitet. Später stieg sie mit einer halben Stelle wieder ein und verdiente rund 1.450 Euro netto. Zu wenig, um alleine die Familie zu ernähren.
Mit einer Halbzeit kann man nicht voll auskommen, wenn man Miete und Strom und Heizung und dergleichen zahlen muss.
Doch zusammen mit dem Gehalt ihres Mannes, der sich vom Handwerker zum Ingenieur weitergebildet hatte, konnte die Familie gut leben. Die Rente, die Monika Frehner heute bekommt, liegt mit 1.200 Euro netto gar nicht so weit unter dem, was sie während ihres Berufslebens verdient hat. Im Unterschied zu Deutschland werden Rente und auch das Gehalt von Berufstätigen in Österreich nicht 12, sondern 14 Mal im Jahr gezahlt. Einmal zusätzlich im Sommer als Urlaubsgeld und einmal im Winter als Weihnachtsgeld. Beide Zahlungen werden zudem deutlich geringer versteuert, sodass viel mehr davon übrig bleibt. Auf den Monat umgerechnet hat Monika Frehner in Österreich also über 200 Euro mehr Rente als Evelyn Meyer-Globig in Deutschland.
Also wir beschäftigen uns schon ein bisschen länger mit dem Vergleich Deutschland-Österreich und es hat mich aus wirtschaftlicher Sicht tatsächlich sehr überrascht, wie niedrig die aktuellen Renten in Deutschland sind. Also wenn man so eine Durchschnittsrente vergleicht, Österreich-Deutschland, da sind wir in Österreich um 60% höher wie die Durchschnittsrente in Deutschland. Also das hat mich überrascht. Überrascht deswegen, weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen doch sehr ähnlich sind. Also wenn wir uns anschauen, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist annähernd gleich hoch. Wir haben in Österreich eine ähnliche Wirtschaftsstruktur wie in Deutschland. Wir haben eine ähnliche Entwicklung im Bereich der Lohnquote und wir haben im Grunde vergleichbare Sozialstaaten.
Sagt Christine Meyerhuber. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung in Wien. Obwohl es auf den ersten Blick viele Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Österreich gibt, kennt Meyerhuber auch die entscheidenden Unterschiede.
In Summe zahlen unselbstständig Beschäftigte und ihre Arbeitgeber 22,8% der Bemessungsgrundlage in die Rentenversicherung ein. Also das ist ja deutlich höher als in Deutschland.
Hierzulande liegt der Rentenbeitragssatz derzeit bei 18,6%.
Zum anderen haben wir eine sehr hohe Abdeckungsquote. Das heißt, alle Erwerbsformen sind rentenversicherungspflichtig. Nicht nur die unselbstständig Beschäftigten, sondern auch die selbstständig Beschäftigten sind alle pflichtversichert in der österreichischen Rentenversicherung. Und der dritte große Unterschied ist, dass wir einen relativ hohen Steueranteil in der gesetzlichen Rentenversicherung haben. Also das ist zum einen dadurch begründet, dass es Versicherungszeiten gibt wie Arbeitslosigkeit oder auch Kindererziehung, die als Beitragszeiten in der Rentenversicherung gelten. Und für diese Phasen im Erwerbsverlauf gibt es Steuermittel in die Rentenversicherung. Also die drei großen Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland sind erstens hohe Rentenbeitragssätze, zweitens hohe Abdeckung und drittens einen recht hohen Steueranteil in der Rentenversicherung.
Bei Familie Frehner in Gleisdorf sorgen die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem österreichischen Rentensystem immer wieder für Gesprächsstoff, denn Sohn Gernot arbeitet seit 6 Jahren als Ingenieur in München.
Für mich ist es ein Thema, ja. Also ich beschäftige mich öfter mit dem Gedanken und habe es mir auch in Deutschland durchrechnen lassen und in Österreich durchrechnen lassen. Das ist schon ein Thema, wo es sich lohnt, möglichst früh darüber nachzudenken, ja.
Die Entscheidung zwischen einem dauerhaften Arbeitsleben in Deutschland oder in Österreich wird für Gernot Frehners Rente einmal einen gewaltigen Unterschied machen.
Ungefähr netto im Jahr 10.000 Euro.
10.000 Euro mehr Rente würde er in Österreich bekommen. Das macht im Monat ein Plus von rund 833 Euro netto.
Ich habe festgestellt, dass sich viele in meinem Alter noch nicht so wirklich mit diesem Thema beschäftigen. Und auch, dass sich auch Deutsche eher mit dem sowieso schon abgefunden haben, weil sie es nicht anders kennen. Ich vergleiche immer mit Österreich und dann wird man automatisch ein bisschen unzufrieden.
Dass die Rente von Gernot Frehner in Österreich einmal deutlich besser ausfallen würde als in Deutschland, hat auch damit zu tun, dass das Rentenniveau dort deutlich höher ist. Christine Meyer-Huber erklärt:
Wenn jemand tatsächlich 40 Jahre Versicherungszeit hat und Vollzeit beschäftigt war, dann ist es in Österreich grosso modo so, dass ich eine Rentenhöhe habe, die in etwa bei 45 Jahre 80% des durchschnittlichen Lebenseinkommens betrifft. In Deutschland ist das deutlich geringer. Wenn ich auf die OECD-Zahlen schaue, ist ein Durchschnittsrentner nach einer durchschnittlichen Erwerbskarriere bei einem Einkommensersatz von unter 40%. Also da ist einfach das österreichische System generöser wie das deutsche System.
Den österreichischen Rentnern geht es besser als den Deutschen, weil dort alle Berufsgruppen in dieselbe Kasse einzahlen, weil die Beitragssätze höher sind und der Staat mehr Steuermittel dazu gibt. Rentenexperte Holger Balodes.
Ich denke, es ist wirklich eine ethisch-moralische Frage. Will man Menschen, die wirklich 30, 40, 45 Jahre gearbeitet haben im Alter, eine ausreichende, eine brauchbare Rente zahlen, ja oder nein? Will man das für alle, egal wie gut oder schlecht sie verdient haben, ja oder nein? Derzeit will man es offenbar nicht. Und in Österreich muss man auch sagen, entscheidet der Staat sich dafür, wirklich auch ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Österreicher verwenden 14% des Bruttoinlandproduktes, also wirklich ihrer Wirtschaftskraft, für Alterssicherung. Bei uns ist das knapp 10%.
Ganz anders sieht das nicht nur in Österreich, sondern auch in einem anderen Nachbarland aus, in den Niederlanden.
In Holland, Niederlande ist es ja so, dass dort alleine für das Wohnen schon eine gewisse Grundrente bezahlt wird. Wer 50 Jahre seinen Wohnsitz in den Niederlanden hatte, bekommt eine Mindestabsicherung, die mit über 1100 Euro monatlich sehr, sehr ordentlich ausfällt. Also das holländische Modell ist gut, hat gute Ansätze, weil es wirklich der gesamten Bevölkerung eine gute Mindestabsicherung, die zumindest zum einem menschenwürdigen Leben im Alter reicht, verhilft.
Cappuccino-Modell nennen die Niederländer ihr Rentensystem, weil es aus drei Teilen besteht. Zum Kaffee, der Grundrente, kommt der Milchschaum in Form der betrieblichen Altersvorsorge. Als Kakao obendrauf wird, sofern man es sich leisten kann, die private Vorsorge gestreut. Finanziert wird die staatliche niederländische Rente durch eine Abgabe auf alle Einkommen, die ähnlich hoch ist wie in Deutschland. Der große Unterschied: wie in Österreich zahlen auch hier alle Arbeitnehmer in eine Kasse ein. Dazu kommen Steuermittel vom Staat. Holger Balodes glaubt, dass zwei Probleme gelöst werden müssen, um das Rentenniveau in Deutschland zu erhöhen und langfristig weg von der reinen Armutsvermeidung hin zu einer Lebensstandardsicherung zu kommen.
Das Konzept der Erwerbstätigenversicherung sieht ja vor, dass nicht nur die Arbeiter und Angestellten einzahlen, sondern eben auch Freiberufler, Selbstständige, alle Kleinverdiener, also Minijobber, Politiker, DAX-Manager, also Beamte vor allen Dingen auch. Also dass wir wirklich das volle Potenzial derjenigen, die hier arbeiten in Deutschland, wirklich auch für die Rentenversicherung heranziehen. Und dann, man muss sagen, wir haben 44 Millionen Erwerbstätige, 32 Millionen haben wir in der versicherungspflichtigen Beschäftigung. Das ist also eine Differenz von 12 Millionen Menschen, die wir Stück für Stück in das System hineinbringen könnten.
Wenn mehr Menschen in dieselbe Kasse einzahlen, so Balodes Überlegung, kann es auch am Ende mehr Rente für alle geben.
Und dann haben wir das zweite Problem, dass wir die Arbeitsmarktreform durchgeführt haben. Sprich, wir haben einen hohen Anteil an Niedriglöhnern, ja, den höchsten Anteil in Westeuropa, in Deutschland. Und hier muss natürlich was passieren. Wenn man guckt, Mindestlohn alleine reicht auf keinen Fall, um eine befriedigende Rente später zu bekommen. Der muss deutlich höher liegen. Also mit den 8,84 Euro, wo wir im Augenblick, glaube ich, sind, das reicht bei weitem nicht. Wenn man sich anguckt, was muss heute verdient werden bei einer vollschichtigen Beschäftigung, um später mal eine Rente zu kriegen, die oberhalb der Grundsicherung liegt, dann liegt man in Bereichen um die 14 Euro, wenn man nach 40 Versicherungsjahren dann eine Rente oberhalb der Grundsicherung haben will.
Im internationalen Rentenvergleich schneidet das reiche Deutschland geradezu peinlich schlecht ab. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat 2015 die Rentensysteme in 34 Ländern verglichen. Nur in Mexiko, Chile und Japan bekamen Geringverdiener noch niedrigere Renten als hierzulande. Viele Experten, wie der Politikwissenschaftler Florian Blank vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf, plädieren deshalb dafür, das deutsche Rentensystem schrittweise zu reformieren und in Teilen an das österreichische anzupassen.
Auch am unteren Rand der Alterseinkünfte ist das österreichische System letztendlich großzügiger, weil es einerseits insgesamt bessere Leistungen vorsieht, und zweitens aber eben eine spezielle Sicherung zur Aufstockung von Niedrigrenten vorsieht. Das heißt, Wir haben da deutlich weniger Probleme, auch für die Menschen, die aus welchen Gründen noch immer einen Lebenslauf vorweisen können, der dann beispielsweise durch lange Zeiten von Krankheit, Arbeitslosigkeit oder geringem Verdienst geprägt ist.
Volkswirt und Publizist Holger Balodis ist ebenfalls für solch einen Wandel und dafür, die Renten in Deutschland deutlich zu erhöhen. Er ist davon überzeugt, dass dies möglich wäre.
Wir haben das natürlich mal ausgerechnet, wie hoch die Renten eigentlich sein müssten, wenn wir die Kürzungen der letzten 20, 25 Jahre rückgängig machen würden. Und dann kämen wir natürlich auf eine Standardrente, die ungefähr 1.900 Euro brutto im Monat ausmachen würde, statt knapp 1.400. Wir haben derzeit knapp 1.400, die müsste ungefähr 500 Euro höher liegen. Und das wäre auch finanzierbar, unserer Meinung.
1.900 Euro im Monat. Evelyn Meyer-Globig aus Bremen würde sich damit als reiche Frau fühlen. Sie weiß, dass sie mit ihren knapp 1.200 Euro monatlich schon heute nicht zu den ganz armen Rentnern gehört.
Ich bin nicht arm an Brot, aber arm an Rosen. Und der Mensch braucht beides zum Leben. Man möchte auch mal, irgendwie mal auf eine Insel, mal ein paar Tage weg, raus aus dem eigenen Haus oder mal ins Konzert oder ins Theater oder schön essen gehen und mal ein Glas Wein dazu bestellen können. Das sind alles Dinge, die man nicht hat. Die gehen nicht. Und das ist, manchmal ist man darüber auch traurig.
Sie hörten ein Feature von Catalina Schröder.
SWR 2 Tandem.
Mutti hätte gerne studiert. Sie hat nicht ihre große Liebe geheiratet und sie hat drei Kinder großgezogen. In ihrer Küche hängt ein Kreuz und im Schlafzimmer ein Foto vom Papst. Die Radiojournalistin Marietta Schwarz hat den Menschen in ihrem Leben interviewt, den sie am besten kennt, ihre Mutter. Das laufende Mikrofon hat teilweise überraschende Antworten zutage gefördert. Die Gespräche wurden zu Hause bei Mutti und Papa im Rhein-Main-Gebiet geführt. Mutti und ich ist ein intimes Porträt einer Mutter-Tochter-Beziehung.
Vor 2 Jahren fing ich an, Interviews mit meiner Mutter zu führen. Interviews einer Journalistin, die gleichzeitig Tochter ist. Die vor langer Zeit ihr Elternhaus im Rhein-Main-Gebiet verließ und in die Großstadt zog. Viele von Muttis Geschichten kannte ich natürlich. Doch das Mikrofon in meinen Händen gab unseren Gesprächen neue Wendungen, als ob noch jemand zuhörte.
Mainzer Hauptbahnhof, Ausgang West. Eine kleine, elegante Frau steigt aus einem silbernen Golf.
Mutti. Wir sehen uns gar nicht besonders oft, Mutti und ich. Vielleicht 4-5 Mal im Jahr. Dennoch haben wir eine enge Verbindung. Heimfahren ist auch immer ein Ausflug in die eigene Vergangenheit. Alles scheint so vertraut. Die mittlerweile 50-jährige Ehe meiner Eltern, das Leben im Einfamilienhaus im Vorort, alte Gewohnheiten und Rituale. Es fängt schon mit der Fahrt vom Bahnhof nach Hause an. Mutti sitzt zum Beispiel in ihrem Golf immer erhöht auf einem Kissen und tut sich trotzdem schwer, die Übersicht zu behalten. Sie zweifelt häufig an sich, hält sich allerdings für eine recht gute Autofahrerin. Mutti biegt hinter der Lärmschutzwand links in die Einfamilienhaussiedlung ab. Noch einmal links und wir sind da.
Na, wie geht's?
Schön, gut geht's. Wenn du da bist, geht es gut.
Ihn haben wir ein Leben lang Papa genannt und nicht Vati, wie man erwarten könnte. Papa ist 80 Jahre alt, 1 Jahr älter als Mutti. Und er redet deutlich weniger als sie. Er verzieht sich gerne, oft schon kurz nach der Begrüßung. Deshalb geht es vor allem um Mutti. Die Mutti heißen wollte, weil ihre eigene Mutter die Mama war. Was meine Mutter mir immer mal wieder angedeutet hat, dass sie sich nicht richtig akzeptiert fühlte von ihrer Mutter, dass sie im Schatten ihres großen Bruders stand.
Woran hat sich das festgemacht?
Ich war nicht so, wie sie das gern gewollt hätte.
Heißt?
Ich war weiß auch nicht. Vielleicht nicht so moralisch, so geradlinig in ihren Augen. Bei anderen habe ich immer als streng gegolten.
Die Küche.
Ist alles relativ?
Alles in schlichtem Weiß. Stimmt. An der Wand ein Kruzifix.
Mutti ist in einer erzkatholischen Gegend aufgewachsen, mit allem drum und dran. Bis heute geht sie jeden Sonntag in die Kirche. Vor dem Essen wird gebetet und generell viel über Werte geredet, was man tut, was nicht und wie das früher war.
Das haben wir daheim gelernt, keine Gefühle zu zeigen.
Aber warum?
Ja, weil das passt nicht. Das ist unsere Zeit gewesen, da hat man das nicht gemacht. Da hat man alle Gefühle versteckt. Ich lese dauernd das Wort ausleben. Das wäre bei uns das größte Unwort gewesen. Ausleben. Oder Genuss, genießen, das war nicht im Vokabular drin.
Wir backen Hefekuchen, das ist samstags so üblich zu Hause. Der Teig wird geschlagen, das Aufnahmegerät läuft unbemerkt mit. Und wir kommen nochmal über einen kleinen Umweg auf Oma zurück, Muttis Mama.
Also ich sag dir mal was. Ich spreche ja nie Hochdeutsch.
Das stimmt.
Selbst wenn ich mich bemühe, das werde ich nicht mehr lernen in dem Leben.
Die Oma hat doch auch immer geschimpft. Die hat sich doch immer mokiert darüber, ne?
Die hat gemeint, ich würde Hochdeutsch reden. Und hat gesagt, es wäre affektiert oder sowas. Ja. Die hat gemeint, ich wäre gekünstelt.
Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es eigentlich sehr lustig, dass Oma dachte, dass ihre Tochter Hochdeutsch spricht. Ich erinnere mich an meinen ersten Tag im katholischen Mädchengymnasium. Mein Klassenlehrer sagte vor allen anderen, man hört, wo du herkommst. Ich wurde rot damals und fing an, mir diesen Dialekt abzugewöhnen. Sowas gelingt ja nicht immer. Und schon gar nicht vollständig. Mutti zum Beispiel schreibt Pfirsich bis heute mit SCH.
Ich?
Ja.
Und wie wird's geschrieben?
So, ja.
Moment, das wollen wir doch jetzt ausprobieren.
Mutti holt Zettel und Stift.
Pfirsich.
Schreibt Pfirsich und Pfirsich.
Und das soll falsch sein. Warte mal. Ich bin eigentlich keine schlechte Rechtschreiberin. Guck doch, es sieht doch unmöglich aus.
Und wie schreibst du Essig?
Essig mit SCH.
Seit Jahrzehnten schneidert sie sich jedes Kleidungsstück selbst. Sie ist sehr eitel.
Ja, mal am Hals war ich früh sehr faltig. Das habe ich gesagt. Wenn ich mal überhaupt mich liften lassen würde, dann am Hals.
Aber du leidest jetzt auch nicht wirklich unter deinem Aussehen.
Also ich falle jetzt nicht in die Depression deswegen.
Aber Botox hättest du nicht gemacht oder hast du es gemacht?
Nein, um Gottes Wille. Also Botox eh schon nicht. Dann eher schon mal so Hyaluron-Unterspritzung habe ich nicht gemacht. Aber das wäre eher eine Option, sagen wir mal.
Ich stelle eine Gemeinsamkeit zwischen Muttis Arbeitszimmer und meinem in Berlin fest. Tendenzen zum Chaos.
Das ist schon voll hier, ne?
Ja, ist voll. Ich kämpfe aber jeden Tag, da kommt immer was weg. Das, was dahinter ist, das eine ist ein schöner Behälter, wo die Zeit reinkommt. Leider kommt Kai raus.
Charlie Hebdo, die Zeit ist ein Jahr alt, schätze ich, ne, die da liegt.
Ja, also das wäre noch zu lesen. Und die Kiste unten drunter, da sind Tagebücher.
Oh. Seit ich denken kann, stapeln sich bei meinen Eltern ungelesene Ausgaben der Wochenzeitung. Die Zeit passt zu Mutti, denn Bildung war ihr immer wichtig. Wahrscheinlich deshalb, weil sie ihr in jungen Jahren verwehrt blieb.
ich will jetzt wirklich nicht meine arme alte Eltern hier was unterstellen, aber realistisch gesehen ist es schon so gewesen, dass mir sehr viel abverlangt wurde und ich wenig Lob für meine Dinge bekommen habe. Das ist einfach selbstverständlich, weil ich habe ja auch nichts Großes geleistet. Ich bin in die Volksschule gegangen und habe gute Note gehabt. Aber was ist das schon?
Naja, du hättest vielleicht ja auch gerne noch weiter die Schule besucht.
Ja, aber das ist ja, hätte ich ja auch gerne.
Muttis Bruder durfte Medizin studieren. Finanziert hat das der Dorfpfarrer. Mutti hingegen musste mit 14 die Schule verlassen und als Verkäuferin ab hinter die Ladentheke. Mutti war in diesem Laden fehl am Platze, das steht fest. Mit 18 startete sie deshalb einen Neuanfang, eine 5-monatige Sekretärinnenausbildung. Ende der 50er Jahre landete sie als Bürokraft in einer Eisenwarenhandlung und sie verliebte sich unsterblich in ihren Chef.
Da bin ich ja in seinem Büro versetzt worden. Das war das Lagerbüro, war nicht sehr attraktiv, aber er war attraktiv. Ich meine, ich war sehr jung, 1,22, und er war nur 37 oder so.
Und wie lange hat diese Verliebtheit in den angehalten?
Oh, das war lang, auch auf Jahre hinweg.
Und du hast ja da so lange gearbeitet, bis ihr geheiratet habt.
Der Chef, erzählt Mutti weiter ausschweifend, hat dann eine andere geheiratet.
Und hast du darunter gelitten?
Unter der Liebe? Ja, alles war Glückseligkeit und Depression und Trauer und immer wieder. Klar, der hat ja, das war ja nichts Ernstes. Andere Frauen haben da natürlich eine Rolle gespielt.
Du warst eine Affäre von ihm vielleicht?
Also gelegentlich, ja. Das war dann immer Seligkeit pur. Ja, man hat ja auch so... Ein Beispiel, ich will es jetzt nicht, ich muss mich jetzt. Zum Beispiel hatten wir oben über unserem Büro was Archiv. Da waren die alten Mappen und so weiter, da musste man manchmal was raussuchen. Und wenn man wusste, oder es ist richtig lächerlich, sowas gibt's heute überhaupt nicht mehr. Aber ich sag's ja jetzt nur mal, wenn zum Beispiel er hochgegangen ist, man wusste, dass der da oben was zu tun hat. Und da hat man was gesucht, um auch da oben was zu tun zu haben. Ja, oder umgekehrt gab's auch.
Und war der deine große Liebe?
War schon.
Nicht schlecht. 1965 heiratete Mutti meinen Vater. Die Hochzeit war das Ergebnis einer Anbahnung durch meine Patentante, die damals Gemeindereferentin war. Muttis Chef bleibt eine Erinnerung. Sehr lebendig.
Sehr. Ich habe ja immer das Gefühl gehabt, ich müsste ihn retten. Ja, mit in dem Alter, zu der Zeit, hast du da hehre Gefühle gehabt, dass er ein anständiger Mensch wird. Für mich war er ja nicht anständig. Wenn er mit so vielen Frauen rummacht, das war für uns nicht anständig.
Ganz zufällig liegt auf dem Schreibtisch ein kleines Schwarz-Weiß-Foto.
Guck mal, hast du das schon mal gesehen?
Mutti mit einem Italiener, 1962.
Tullio.
Gut sieht sie da aus. Aber hatte sie nicht gerade erzählt, dass sie da das Ding mit ihrem Chef laufen hatte?
Da war schon einiges so.
Der typische Kellerraum eines Einfamilienhauses. Mit vergittertem Lichtschacht, spärlich beleuchtet und belüftet. Auch hier ein Regal, ein Sofa, ein Schreibtisch.
Papa ist Hobbyschriftsteller. Er schreibt Liebesromane, gesellschaftskritische Romane, Romane über Fluglärm im Rhein-Main-Gebiet, Christliches.
Und wie viele Bücher hast du verkauft?
Verkauft habe ich nicht viel. Ich bin ja reich geworden, dass ich...
Papas Reich war früher unser Spielzimmer, später meine Dunkelkammer und jetzt Schreibwerkstatt und Lagerraum für Dinge, von denen meine Eltern sich nicht trennen mögen. Viel Platz hat er hier nicht, der Papa.
Wie viele Stunden verbringst du hier am Tag?
2-3 Stunden, manchmal auch 4 Stunden bin ich hier ohne.
Nicht länger?
Nein.
4. Ja, ich schlafe ja auch hier noch eine halbe Stunde.
Warum zieht es Ehemänner so oft nach unten in die Dunkelheit, frage ich mich. Der Karton mit Muttis Ausgabenbüchern. Allen. Von 1962 bis zur Gegenwart.
Das sind viele. Ganz viele, gell?
Mutti schreibt jeden Tag auf, was sie ausgegeben hat. Das orange-rote DIN A5-Buch mit dem grauen Leinenrücken gehört zu ihrer Grundausstattung. Solange ich denken kann, wird ein Einkauf mit dem Eintrag in dieses Buch abgeschlossen.
Im Arbeitszimmer. Die Ausgabenbücher liegen auf dem Boden ausgebreitet.
303,63 Mark hat Mutti im Februar 1962 verdient.
Guck mal, da hat ein Brief 20 Penning gekostet, das ist nicht zu fassen. Ich hatte immer schon eigentlich so eine Tendenz gehabt, festzuhalten, was ich einnehme und was ich ausgebe.
Zwei Paar Schlüpfer.
Ja, das wären zwei.
Das sind 4 Schlüpfer, 3,80, das ist ja extrem billig.
Es kann sein, dass ich mit Paar oder P, ja, also wir haben das früher so gesprochen. Ja, die, im Englischen ist es ja auch noch Mehrzahl, weil da zwei Beine sind. Mhm. Stimmt.
Ja.
Und wahrscheinlich habe ich das, wir haben so gesprochen früher.
Ich schlage das Ausgabenbuch von 1976 auf. Metzger 15,89 Mark, Friseur Papa 7,50 Mark. Morgen wird Mutti mich wieder zum Bahnhof fahren. Bis zum nächsten Mal.
12 kurze Episoden von Mutti und ich sind außerdem als freie Podcast-Produktionen veröffentlicht unter www.mutti-podcast.de.